Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Ausflug. Sie sind nicht allein. Mit Ihnen sind drei Kinder. Unterwegs findet eines der Kinder ein Stück Holz. Es schnitzt daraus eine Flöte.
So beginnt ein Gedankenexperiment von Amartya Sen. Er ist Ökonom und Philosoph.
Am Ende des Tages möchte jedes der Kinder die Flöte nach Hause mitnehmen. Und Sie müssen nun entscheiden, welchem Kind steht die Flöte zu. Was Sie wissen ist, es gibt nur eine Flöte. Sie wissen auch, das erste Kind hat die Flöte geschnitzt. Es sagt, ich habe die Flöte gemacht. Dem zweiten Kind bedeutet die Flöte etwas, denn es ist arm und hat kein Spielzeug. Es sagt, ich brauche die Flöte. Das dritte Kind hat ein Talent. Es kann Flöte spielen. Es sagt, mit der Flöte kann ich euch verzaubern und bereichern. Was machen Sie nun? Welche Entscheidung treffen Sie? Welches Kind hat Ihrer Ansicht nach die Flöte verdient?
In der Geschichte geht es um ein Verteilungsproblem und um Fragen der Gerechtigkeit. Christian Neuhäuser ist Professor für praktische Philosophie an der Technischen Universität Dortmund. Die Geschichte mit der Flöte erzählt er in seinen Vorträgen oft.
Und wenn man das in einer Gruppe macht, dann lässt man mal abstimmen und alle sind davon überrascht, dass die anderen nicht der gleichen Meinung sind wie man selbst. Weil die allermeisten doch eine sehr starke Präferenz für eins dieser drei Kinder haben.
Denn jedes dieser Kinder steht für ein Gerechtigkeitsprinzip. Das erste Kind steht für den Gedanken, Arbeit soll sich auszahlen. Da geht es um Leistungsgerechtigkeit und Privateigentum. Das zweite Kind steht für den Gedanken, jede Person soll bekommen, was sie braucht, um ein gutes Leben zu führen. Da geht es um soziale Teilhabe und Bedarfsgerechtigkeit. Das dritte Kind steht für den Gedanken, gut ist, was uns allen dient. Da geht es um den gesellschaftlichen Nutzen. Alle drei Prinzipien sind in unserer Gesellschaft wichtig. Im Alltag nutzen wir mal das eine, mal das andere.
Und der Punkt ist natürlich, für alle drei Kinder spricht etwas und das zeigt das Problem der Gerechtigkeitstheorie. Es gibt nicht die eine klare Antwort, der man unbedingt anhängen muss. Es ist aber auch nicht völlig beliebig, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ist doch egal, wir würfeln oder so, sondern es gibt schon Gründe, warum die Kinder diese Flöten bekommen sollten. Und die müssen aber abgewogen werden. Und da muss man halt schauen, welcher Grund wiegt jetzt schwerer. Und das ist meiner Ansicht nach die Aufgabe der Gerechtigkeitstheorie, in der Praxis dabei zu helfen, dass wir diese Gründe abwägen können und dann eben gut informierte Entscheidungen fällen zu können. Also Gerechtigkeitstheorie gibt nicht die Antwort vor, hilft uns aber dabei, zu einer wohlerwogenen Antwort zu kommen.
Das Problem mit dem Vererben, Vermögensverteilung in Deutschland, von Esther Schelander.
In dieser Sendung geht es ums Vererben und Erben und damit auch um Fragen der Verteilung, um Fragen der Gerechtigkeit. Fragen, bei denen uns die Geschichte mit der Flöte vielleicht behilflich sein kann. Manche denken jetzt vielleicht, das Problem mit dem Vererben? Welches Problem denn? Etwas vererben zu können ist doch kein Problem, sondern im Gegenteil eine schöne Sache. Denn da geht es um Unterstützung und Fürsorge.
Geld, damit die Kinder sich was aufbauen können.
Oder auch um Herkunft, um Verbundenheit und Erinnerung.
Die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin und die schon seit drei Generationen in der Familie ist.
Oder es geht darum, etwas weiterzugeben. Etwas, in dem viel von einem selbst drinsteckt. Weil man es vielleicht mit Liebe und Sorgfalt aufgebaut hat.
Die Werkstatt, da haben wir so viel reingesteckt.
In den öffentlichen Debatten bleiben diese guten privaten Gründe meist außen vor, in den Talkshows und Infosendungen. Denn da geht es um das große Ganze, um strukturelle Fragen. Dabei argumentieren die ExpertInnen gerne mit der Gerechtigkeit. Und wenn man genau hinhört, dann kann man hinter den Argumenten die drei Prinzipien hören. Die aus der Geschichte mit der Flöte. Das Prinzip Leistungsgerechtigkeit.
Erben ist ungerecht, denn es ist ein Einkommen, für das man nicht gearbeitet hat. Erben entwertet die Arbeit.
Das Prinzip gesellschaftlicher Nutzen.
Erben ist gerecht. Denn wenn einer viel erbt, dann investiert er das. Das Geld fließt in die Wirtschaft. Das dient uns allen.
Das Prinzip Teilhabe und Bedarfsgerechtigkeit.
Ohne Erbe kann man sich in großen deutschen Städten heute kaum noch eine Eigentumswohnung leisten. Erben erzeugt eine Zweiklassengesellschaft. Das ist ungerecht.
Fest steht, beim Erben und Vererben geht es um ganz grundsätzliche Fragen. Das sind so Fragen wie, wie sollen die Ressourcen verteilt sein? Wem steht was zu? Und wie viel davon? Was braucht es für ein gutes Leben? Kann es einen zu viel geben? Also einen Punkt, an dem wir sagen, das ist genug? So viel braucht kein Mensch? Und wer darf das entscheiden? Im Jahr 2021 veröffentlichte das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Zahlen zu Erbschaften und Schenkungen. Der Unterschied zwischen einer Erbschaft und einer Schenkung ist der: Vererbt wird nach dem Tod, verschenkt zu Lebzeiten. Das Prinzip jedoch ist dasselbe. Wenn man über Erbschaften und Schenkungen spricht, dann gibt es eine Sache, die wichtig ist, aber schnell aus dem Blick gerät. Die allermeisten Menschen in Deutschland erben entweder nichts oder Schulden.
Nur 10% der Menschen gaben bei der Befragung an, in den letzten 15 Jahren eine Erbschaft oder Schenkung erhalten zu haben.
Vererbt oder verschenkt werden Geld, Immobilien, Unternehmen, Wertgegenstände. Wie viel erben die Menschen in Deutschland? Wie hoch ist in der Regel der Wert des Erbes?
Der Median ist bei 32.000 Euro.
Der Median, das ist der Wert, der genau in der Mitte liegt. Das kann man sich dann so vorstellen. Alle Menschen, die geerbt haben, stellen sich der Reihe nach auf. Nach der Höhe des Erbes. Vom kleinen Erbe hin zum großen. Nun schnappt man sich die Person in der Mitte und man fragt sie, wie viel hast du geerbt? In Deutschland sagt diese Person 32.000 Euro.
Das bedeutet, in Deutschland erbt eine Hälfte der ErbInnen weniger als 32.000 Euro, die andere Hälfte erbt mehr als das.
32.000 Euro. Das ist schon ein Sümmchen. Damit kann man was machen. Vielleicht eine Weltreise oder einen Neuwagen kaufen. Auf der anderen Seite, 32.000 Euro ist nicht super viel. Für die meisten Menschen ist das kein Betrag, der ihr Leben nachhaltig verändert. Und damit kommen wir zu einer weiteren Sache, die wichtig ist. Unter den ErbInnen gibt es ein paar wenige, die erben richtig viel. Verdeutlichen lässt sich das an einem Kuchen.
Angenommen, alle Erbschaften und Schenkungen ergeben zusammen einen Kuchen. Und alle Erbenden stehen um diesen Kuchen herum, um davon zu essen. Dann sieht es in Deutschland aktuell so aus: Eine Hälfte des Kuchens teilen sich 9 Personen, die andere Kuchenhälfte geht an eine einzige Person.
Diese eine Person steht für 10% aller Erbenden. Wer sind diese wenigen, die so besonders viel Kuchen erhalten? Die so besonders viel erben? Laut dem DIW sind das die, die auch vorher schon, also vor Erbschaft oder Schenkung, besonders viel hatten. Zum Beispiel ein sehr hohes Einkommen oder ein hohes Vermögen. Das DIW schreibt:
Erbschaften und Schenkungen machen vor allem Vermögende noch reicher. So erhalten Menschen mit den geringsten Vermögen, wenn sie denn überhaupt erben, im Durchschnitt 10.000 Euro. Menschen mit den höchsten Vermögen hingegen erhalten im Durchschnitt 145.000 Euro.
Also mehr als 10-mal so viel. Dass die, die wenig haben, auch wenig erben, zeigt sich auch im Vergleich von Ost und West.
Dafür gibt es Gründe. In der DDR war es nicht vorgesehen, dass Einzelne reich werden. Vermögen ließ sich daher nur bedingt akkumulieren. Unternehmen waren verstaatlicht und gehörten als sogenanntes Volkseigentum allen gemeinsam. Nach der Wende wurden diese im Schnellgang privatisiert. Profitiert haben davon hauptsächlich Menschen aus dem Westen. Hinzu kommt, dass der Wechselkurs zwischen Mark der DDR und D-Mark nach der Wende so festgelegt wurde, dass die Menschen beim Umtausch Verluste machten. Ihr Erspartes wurde kleiner. All das führt dazu, dass die Menschen im Osten bis heute weniger besitzen und in der Folge weniger vererben. Der Soziologe Steffen Mau schreibt in seinem Buch Ungleich vereint: Die innerdeutsche Vermögensmauer ragt weiterhin steil empor.
Bei Erbschaften und Schenkungen lässt sich also Folgendes beobachten: Die, die viel haben, kriegen in der Regel oft und viel. Und die, die wenig haben, kriegen im Vergleich seltener und weniger. Das hat den Effekt, dass Erbschaften und Schenkungen an wenigen Punkten zusammenlaufen. Das Vermögen sich ansammeln und konzentrieren. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene bedeutet das:
Erbschaften und Schenkungen erhöhen die absolute Ungleichheit.
So schreibt es das DIW. Denn sie tragen dazu bei, dass der Abstand zwischen denen, die viel haben, und denen, die wenig haben, größer wird. In Deutschland ist die Vermögensungleichheit im Vergleich mit anderen europäischen Ländern sehr hoch. Was bedeutet das nun? Wenn ein paar wenige reicher und reicher werden, muss uns das kümmern? Ist Ungleichheit immer schlecht? Der Gerechtigkeitstheoretiker Christian Neuhäuser sagt, ja, schon. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie reich darf man sein?«
Das ist eine seltsame Frage, weil wir denken, reich sein ist ja was Gutes. Also krank sein ist was Schlechtes, also kann man zu krank sein. Ja, arm sein ist was Schlechtes, also kann man zu arm sein. Aber reich sein ist doch erstmal was Gutes, also wie glücklich sein. Und es ist doch schräg zu sagen, man kann auch zu glücklich sein. Ja, also warum sollte man dann zu reich sein können?
Und doch gibt es für Christian Neuhäuser einen Punkt, ab dem man zu reich ist. Und zwar dann, wenn dieser Reichtum für andere schädlich ist. Für ihn ist das jedoch nicht bei jedem Reichtum der Fall.
Es gibt Gesellschaften, die haben bestimmte Formen von Reichtum, die aber noch unschädlich sind. Aber wenn es zu einer zu starken Reichtumskonzentration kommt und vor allen Dingen, wenn die Gesellschaften zu stark darauf ausgerichtet sind, immer reicher zu werden, dann ist das schädlich, dann ist das ein Problem, weil andere legitime Interessen, Bedürfnisse, Anliegen vernachlässigt werden.
Wenn also das Streben nach Reichtum zu einer Art Korsett wird, dann sei das problematisch. Dazu gehört zum Beispiel der Gedanke, dass Geld fortwährend mehr werden muss. Denn das nimmt uns die Freiheit, uns für andere Dinge zu entscheiden.
Und das ist eigentlich verrückt, ja, dass wir uns da die Freiheit nehmen oder uns die Freiheit haben nehmen lassen, solche Entscheidungen fällen zu können. Und das wird sehr häufig im öffentlichen Diskurs übersehen, dass wir ein Wirtschaftssystem geschaffen haben, das für uns zu einem stahlharten Gehäuse, wie Max Weber sagen würde, geworden ist, das uns zwingt, so und so zu leben, so und so zu wirtschaften und alle anderen Interessen dahinter anzustellen.
Doch unter den Reichen gibt es vereinzelt auch AussteigerInnen. Menschen, die sich dem Druck des immer mehr widersetzen.
Ich will raus aus dieser steuervermeidenden, geizigen, reichen Suppe des reichsten Prozents. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will zu denen gehören, die Teil des Systems sind, aber auf Augenhöhe.
Das ist Marlene Engelhorn. Die Österreicherin muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Denn in den letzten Monaten war sie sehr präsent in den Medien. Marlene Engelhorn hat einen zweistelligen Millionenbetrag geerbt. Und diese Millionen sind das Problem. Denn sie verhindern die Augenhöhe. Deswegen müssen sie ihrer Meinung nach weg.
Aber ich glaube, es ist wichtig auch anzuerkennen, ich bin nach wie vor Teil einer hochvermögenden Familie. Ich bin nach wie vor ausgestattet mit einem anderen sozialen Netzwerk. Also ich habe nicht die gleichen Voraussetzungen, obwohl es mein Ziel ist, Teil der 99% zu sein.
Es geht ihr vielmehr darum, sich anzunähern, anstatt abzusondern. Das heißt, Lebenswelten gemeinsam bewohnen, Alltagserfahrungen teilen, sozialen Problemen zusammen entgegentreten. Für Marlene Engelhorn ist dabei wichtig, wie die Dinge benannt sind. Sie spendet das Erbe nicht. Sie schenkt es auch nicht her, sondern sie gibt es zurück. So wie man etwas zurückgibt, was einem eigentlich gar nicht gehört. Manche sagen jetzt vielleicht, aber es gehört ihr doch. Immerhin hat ihr Ur-Ur-Urgroßvater sehr hart gearbeitet für dieses Geld. Doch die Erzählung vom Self-Made Man, also von einem Menschen, der aus eigener Kraft reich wird, hält Marlene Engelhorn für ein Märchen.
Allein schon, wenn man überlegt, ja, wer hat bei Großvater nochmal den Haushalt geschupft? Ah ja, und wie hieß die nochmal? Die Namen der Frauen in reichen Familien kennt kein Mensch. Dann kommen wir so strukturelle Fragen. Hätte er gründen können ohne Rechtsstaat? Wer finanziert denn nochmal? Ah ja, alle Steuergelder, interessant. Ist das so self-made oder hat er Leute einstellen müssen, weil er die Arbeitslast allein nicht gepackt hat? Ah ja, musste er.
Zum Millionenvermögen des Großvaters haben jede Menge Menschen beigetragen. Alle seine Angestellten, seine Frau, aber auch der Staat und mit ihm die Steuerzahlenden. Er hat profitiert von öffentlicher Bildung und Forschung, von der Hausarbeit seiner Ehefrau, von den Ideen der Mitarbeitenden. Doch der Gewinn gehört ihm allein. Das findet Marlene Engelhorn ungerecht.
Alles, was wir an Wohlstand oder an Vermögen haben in der Gesellschaft entsteht durch diese komplexe, arbeitsteilige Wirtschaftsweise einer Gesamtgesellschaft.
Und deswegen möchte Marlene Engelhorn an diese Gesamtgesellschaft nun das geerbte Geld zurückgeben.
Ich gebe zurück, weil ich weiß, wo es herkommt aus der Gesellschaft, und ich habe ja was davon, es in die Gesellschaft zurückzuschicken, weil ich bin Teil der Gesellschaft.
Doch wie gibt man an eine Gesellschaft zurück? Am liebsten hätte Marlene Engelhorn eine hohe Erbschaftssteuer bezahlt. Doch diese ist in Österreich ausgesetzt. Und so gründete sie stattdessen einen Bürgerinnenrat. Das ist ein Gremium, das möglichst viele Lebensrealitäten abbildet. 50 Menschen wurden nach demografischen Kriterien ausgewählt. Für sie hat Marlene Engelhorn einen Auftrag. Sie sollen entscheiden, was mit den 25 Millionen geschieht. Und sie sollen diskutieren, wie eine gerechte Vermögensverteilung in Österreich aussehen könnte. An einem Wochenende im März 2024 tagt der Rat zum ersten Mal. In einem Hotel in Salzburg treffen die 50 BürgerInnen ein. Aufregung liegt in der Luft. Wie könnten Vorschläge für eine gerechte Welt aussehen? Prozessbegleiterin Dorothee Schäfer erzählt, dass die BürgerInnen dieser Aufgabe sehr ehrfürchtig gegenübergetreten sind.
Die Menschen sind in diesen Bürgerrat reingegangen und haben wirklich, ich glaube, ich habe keinen gehört, der gesagt hat, jo, kann ich mir vorstellen, wie das geht, lass uns mal machen, sondern die kamen wirklich am Anfang mit diesem großen Fragezeichen, wie soll das gehen?
Für den Anfang hat das Moderationsteam eine Aufstellung geplant. Sie soll sichtbar machen, wie die Vermögen in Österreich aktuell verteilt sind. Jemand bittet, die Hälfte aller Ratsmitglieder aufzustehen. 25 Menschen erheben sich. Die Stimmung im Saal ist aufgekratzt. Der Moderator geht herum, drückt jedem dieser Menschen ein Stückchen Klopapier in die Hand. Ein Fitzel von einem Blatt. Circa 2x3 cm groß. Darauf steht 21.000 Euro. Denn das ist der durchschnittliche Wert, den eine Hälfte von Österreich besitzt. Darunter fällt ihr gesamtes Hab und Gut. Das Geld auf ihrem Konto sowie alles an Möbeln, Kleidung, Verbrauchs- und Wertgegenständen.
Wir haben dieses Experiment quasi nicht so eingeleitet, dass alle sofort wussten, was kommt dabei raus. Und wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt in irgendeiner Weise abzubilden. Und als wir dieser größeren Gruppe diese 21.000 in die Hand gedrückt haben, haben die so ganz freudig genommen. Weißt du, du bekommst etwas geschenkt, und selbst wenn es nur Geld auf Klopapier ist.
21.000 Euro. Auf den ersten Blick ist das viel Geld. Der Moderator ruft nun eine weitere Gruppe auf. Manche Menschen erhalten ein Viertel von einem Blatt Klopapier. Also knapp 250.000 Euro. Andere beinahe ein ganzes Blatt. Und im Saal wird es plötzlich immer stiller und stiller.
Und diese Erkenntnis und auch die Gesichtsausdrücke, als dann die Nächsten ein größeres Stück bekamen und die Nächsten ein größeres Stück, aber als dann klar war, dieser Haufen hier, das ist der Reichste. Da sahst du wie, und da gibt's wirklich Bilder von, wie die auf ihr Fitzelchen guckten und dachten, das darf nicht wahr sein.
Denn der reichste Mensch in Österreich besitzt, übersetzt in Klopapier, 162,5 ganze Rollen. Davon hat jede Rolle 200 Blatt. Und jedes einzelne Blatt steht für 1 Million Euro. Zurückübertragen in Euro sind das 32.500 Millionen Euro. Dieses Vermögen hat er übrigens von seinem Vater geerbt. Das Experiment zeigt, viele Menschen unterschätzen den oberen Rand der Vermögensverteilung.
Und das war genau das, was so wichtig war und was uns so ein Anliegen gewesen ist, dieses Verhältnis spürbar und erfahrbar zu machen.
Das Experiment zeigt, die Menschen schätzen das Ausmaß der Ungleichheit falsch ein. Sie sind sich nicht bewusst, wie groß die Unterschiede wirklich sind. Zu demselben Ergebnis kommt auch eine Studie der Universität Konstanz. Unter dem Titel Ungleichheitsbarometer fragte sie die Menschen, was schätzen sie, was ist ihre Position auf der Vermögensskala? Wo stehen sie im Vergleich zu den anderen Menschen in Deutschland? Guido Schwert ist Professor für Public Economics an der Universität Konstanz und war an der Studie beteiligt. Er sagt, die meisten Befragten tendieren zur Mitte hin.
Und da hat sich dann gezeigt, dass es so einen Bias zur Mitte gibt, dass im Prinzip alle denken, sie wären Mittelschicht. Das heißt, sowohl die, die tatsächlich weit oberhalb der Mitte liegen, oberhalb des Medians, schätzen sich eher geringer ein, was jetzt ihre Lage in der Einkommensverteilung angeht. Und umgekehrt, also auch Befragte, die jetzt vom tatsächlichen Einkommen eher weiter unten in der Einkommensverteilung liegen, schätzen sich viel relativ gesehen viel weiter oben in der Verteilung ein.
Dieses Phänomen zeigt sich sowohl bei den Einkommen als auch bei den Vermögen. Es gibt also einen Verzerrungseffekt zur Mitte hin. Doch wenn sich alle in der Mitte einschätzen, dann verschwimmen die Unterschiede. Die Menschen nehmen an, dass ihre Lebensrealitäten ähnlicher sind, als das tatsächlich der Fall ist. Und daher machen wir nun einen Test. Sind Sie bereit? Was denken Sie, wo stehen Sie auf der Vermögensskala?
Überschlagen Sie grob in Ihrem Kopf, wie viel Geld liegt auf Ihrem Konto. Rechnen Sie dazu Aktien, Fahrzeuge, Immobilien, Unternehmen, wertvollen Schmuck. Und wenn Sie eine private Versicherung abgeschlossen haben, dann auch diese. Ziehen Sie nun alle offenen Forderungen ab, zum Beispiel die Hypothek, den laufenden Kredit.
Einfach so aus dem Bauch heraus. Was schätzen Sie? Wo stehen Sie? Gehören Sie zu den ärmsten 10%? Zum ersten Viertel? Liegen Sie vielleicht im Mittelfeld? In der reicheren Hälfte? Wie viel Prozent der Menschen in Deutschland sind ärmer als Sie? Und wie viele reicher? Die Auflösung basiert auf den jüngsten Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Stellen wir uns nun eine Kette mit 100 Menschen vor. Die stehen für die BewohnerInnen von Deutschland. Und wir, Sie und ich, wir laufen nun gemeinsam diese Kette ab. Bleiben wir vor dem fünften Menschen stehen und fragen ihn, wie viel haben Sie?
Der Mensch hat ein sogenanntes Negativvermögen. Das heißt, er hat Schulden. 3.000 Euro. Gebrauchsgegenstände kauft er häufig auf Raten, zum Beispiel das Handy oder die gebrauchte Waschmaschine. Er hat finanzielle Sorgen. Und am Ende des Monats rutscht er manchmal in den Dispo seines Kontos.
Wir gehen weiter, bleiben vor der 25. Person in der Kette stehen. Ein Viertel der Menschen in Deutschland ist ärmer als Sie. Drei Viertel sind reicher.
Diese Person hat ein Vermögen von 0 Euro. Am Ende des Monats bleibt ihr nichts. Sie kann kaum sparen oder vorsorgen. Kommt es zu einer unerwarteten Ausgabe, zum Beispiel wenn etwas kaputt geht oder plötzlich eine Pandemie hereinbricht, dann wird es für sie schnell existenziell.
Weiter geht es. Der 50. Mensch steht in der Mitte. Eine Hälfte der Menschen in Deutschland ist ärmer als er, die andere Hälfte reicher.
Dieser Mensch hat ein Vermögen von 22.800 Euro. Vielleicht besitzt er ein Auto. Oder er hat einen Bausparvertrag. Im Supermarkt kauft er, was er braucht, ohne dabei großartig nachzudenken. Im Sommer fährt er vielleicht ans Meer.
Die 75. Person in der Kette. Die Mehrheit der Menschen ist ärmer als sie. Ein Viertel reicher.
Sie besitzt ein Vermögen von 126.000 Euro. Vielleicht lebt sie in einer Eigentumswohnung in irgendeiner deutschen Kleinstadt. Oder sie hat eine Lebensversicherung abgeschlossen. Für sie ist es vielleicht kein Problem, das eigene Kind während eines Auslandsjahres finanziell zu unterstützen. Das macht sie gerne und ganz selbstverständlich.
Der 95. Mensch in der Kette. Nach ihm kommen nur noch 5% der Bevölkerung.
Er besitzt ein Vermögen von 438.000 Euro. Vielleicht vermietet er Wohnungen. Vielleicht hat er in Aktien angelegt. Vielleicht hatte er ein Hobby, für das man eine teurere Ausrüstung und Geld braucht. Heli-Skifahren zum Beispiel oder Kitesurfen.
Der letzte Mensch in der Kette
hat ein Vermögen von 1.333.000 oder viel mehr. Denn auch in Deutschland gibt es Multimillionäre und Milliardäre. Bevölkerungsbefragungen haben einen Nachteil. Häufig werden hohe Vermögen und MillionärInnen nicht erfasst. In der Untersuchung des DIW sind sie jedoch berücksichtigt worden.
Zusammenfassend bedeutet das, die ersten 40% der Bevölkerung besitzen fast kein Vermögen. Sie haben keine Rücklagen. In dieser ersten Hälfte ist eine Gruppe überproportional oft vertreten: Menschen mit Migrationshintergrund. Unter denjenigen hingegen, die Millionen oder Milliarden besitzen, also im obersten Prozent der Vermögensverteilung, ist ebenfalls eine Gruppe überproportional vertreten: selbstständige westdeutsche Männer ohne Migrationshintergrund. Die Zahlen zeigen auch, in der Regel werden nicht nur Geld und Immobilien vererbt, sondern auch soziale Positionen und Status. Laut Umfragen betrachten die meisten Menschen in Deutschland die wachsende Ungleichheit mit Sorge. Und das, obwohl sie das tatsächliche Ausmaß der Ungleichheit noch unterschätzen. Was folgt daraus? Wahrscheinlich, dass wir mehr über Geld sprechen müssen. Im Großen über Gehälter, Vermögen, Besitz- und Machtverhältnisse. Im Kleinen über Erbschaften und Privilegien, über finanzielle Sorgen und Schulden. So wie im Bürgerrat, initiiert von der Millionenerbin Marlene Engelhorn. Dieser veröffentlichte im Juni 2024 seine Ergebnisse und verteilt die 25 Millionen aus dem Erbe an 77 Initiativen. Diese Sendung heißt Das Problem mit dem Vererben. Was ist die Lösung für dieses Problem? Auf struktureller Ebene steht sie noch aus. Bereits 2021 erinnerte die OECD die Industrieländer: Erbschaftssteuern sind ein wichtiges Instrument, um der Ungleichheit entgegenzuwirken. In Deutschland gibt es eine, aber sie hat Ausnahmen und begünstigt hohe Vermögen. Hinzu kommt, dass die Vermögenssteuer seit Ende der 90er ausgesetzt ist. Insgesamt zahlen Menschen in Deutschland heute weniger Steuern auf Vermögen als noch vor 30 Jahren. Und auf individueller Ebene? Was kann man tun, wenn man ein Erbe erwartet oder auch eines zu vergeben hat? Wie macht das der Gerechtigkeitstheoretiker Christian Neuhäuser?
Bei mir selber ist es so, dass ich am ärmeren Haushalt komme und deswegen kein Erbe zu erwarten habe, aber eben durch Glück und Arbeit, also es sind ja immer Mischfaktoren, irgendwie mir ein sehr gutes Einkommen erreichen konnte. Und das führt schon dazu, dass ich wahrscheinlich, ich habe eine Eigentumswohnung, die würde vererben können. Das ist im Moment aber nicht geplant, sondern das muss man dann natürlich schauen, wenn das soweit ist, aber das würde halt eher gespendet werden auch.
Christian Neuhäuser geht hier vor wie in der Geschichte mit der Flöte. Sie erinnern sich vielleicht die Geschichte vom Anfang der Sendung. Für ihn geht es darum, die verschiedenen guten Gründe für und gegen das Vererben genau zu kennen, um sie sorgfältig gegeneinander abzuwägen.
Denn auf eine bestimmte Art und Weise haben meine Kinder ja schon sehr viele Chancenvorteile jetzt, die ich zum Beispiel nicht hatte. Ich bin jetzt so ein Bildungsbürger, das heißt, nach allem, was wir wissen über das Bildungssystem, haben die im Bildungssystem sehr viel bessere Startchancen als sehr viele andere Kinder. Und da besteht schon eine massive Chancenungleichheit. Durch ein zu erwartendes Erbe wird das nochmal erhöht. Ne? Und ich möchte eigentlich, dass meine Kinder sich für Gerechtigkeit interessieren, dass sie auch gerecht sein möchten. Und das bedeutet, dass sie für faire Chancengleichheit sein sollten und deswegen es auch gut finden, dass sie nicht zu sehr unfaire Chancen zu ihrem Vorteil haben und das auch befürworten.
Es kann aber auch Gründe geben, die für ein Vererben sprechen. Deswegen möchte sich Christian Neuhäuser jetzt noch nicht final festlegen.
Also meinetwegen das Kind erblindet und möchte aber einer Anwaltstätigkeit nachgehen und braucht dafür zusätzliche Ressourcen. Dann kann ich mir schon vorstellen, das da reinzustecken. Warum? Weil ich dann glaube, dass wieder unter Berücksichtigung aller Gerechtigkeitsfaktoren das gerechtfertigt ist.
Es gibt also nicht die eine richtige Antwort, nicht den einen richtigen Weg. Was vielleicht auch daran liegt, dass strukturelle Probleme auch strukturelle Lösungen benötigen.
Das führt bei mir dazu, dass ich mit pauschalen Urteilen über die Entscheidungen, die Menschen fällen, auch sehr, sehr zurückhaltend bin, weil ich meistens nicht genug darüber weiß, was da jetzt die jeweiligen Situationen und Verhältnisse sind. Ja, also vielleicht entscheiden sich Menschen ihren Kindern etwas zu vererben, auch einen erheblichen Betrag, und haben da sehr, sehr gute Gründe für. Und ich weiß das einfach nicht. Ja, das muss man dann immer im individuellen Fall anschauen.
Das Problem mit dem Vererben, Vermögensverteilung in Deutschland, von Esther Schelander. Es sprachen Merle Wasmuth und Holger Bülow. Ton Johann Günther. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.